Der Störfleck. Mit Ralfs Norama Mikrofon. Willkommen zu einer Ausgabe des Störflicks, zu einer neuen hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon ist Ralf Norava und ich habe mir eine ganze Menge Gäste ins Studio eingeladen. Es geht nämlich um ein Buch, das beim Gmeiner Verlag erschienen ist, Hohenlohica Obscura. Ich habe mir keine obskuren Gäste eingeladen, sondern solche, die sich da näher mit beschäftigt haben, und zwar in historischen Archiven. Das sind unter anderem Dina Rottschäfer, Jan Wiechert, der schon mal auf dem Störfleck, nicht nur einmal, schon zu hören war mit verschiedenen Büchern, und Andreas Volk. Erstmal hallo in die Runde, und heute geht es um dieses Buch Hohenlohica Obscura, Spuk, Aberglaube und Magie an Kocher, Jagst und Tauber. Und lieber Jan, gleich mitten in die Geschichten hinein, was hast du zu diesem Buch beigetragen oder überhaupt, wie ist dieses Buch entstanden, was war die ursprüngliche Idee?
Der Ursprung des Buchs bestand eigentlich darin, dass wir alle drei relativ unabhängig voneinander immer mal wieder bei unseren Recherchen, hauptsächlich im Hohenlohe Zentralarchiv und an anderen Orten, auf Geschichten gestoßen sind, die eben diesen Bereich Spuk, Aberglaube, Magie umfasst haben. Am Ende des Tages war es bei niemand, glaube ich, so recht genug, um da jetzt allein ein großes Projekt anzustoßen. Ich glaube, eine Initialzündung war dann tatsächlich, dass da Andreas Volk als Mitautor eine wunderbare Führung in Friedrichsruhe gegeben hat und dort berichtet hat über einen spukenden, vermeintlich spukenden Prinzen, Dina Rottschäfer und ich dran teilgenommen haben und wir dann also den Andreas uns am Schlawittchen geschnappt haben und gesagt haben, du machst jetzt auch noch mit. Das war die Entstehungsgeschichte des Buches. Danach hat man natürlich ein bisschen gesammelt und gesucht. Zielsetzung natürlich immer, unterschiedliche Phänomenarten auch darzustellen, was uns, glaube ich, am Ende des Tages mit unseren 3, 5, 7 Geschichten, glaube ich, mit 7 Geschichten ganz gut gelungen ist.
Ein kleines handliches Buch, das Ganze geworden. Sind eigentlich diese Geschichten noch heute hier und da zu hören auf den Dörfern oder sind das Sachen, die jetzt tatsächlich schon längst vergangen sind?
Also in Friedrichsruhe, die Geschichte mit diesen Prinzen, die ist noch sehr präsent. Die wird immer wieder erzählt. Man kann sie auch in vielen Büchern lesen. Natürlich immer nur den spookigen Teil und nicht den wahrhaften Teil daran, den ich dann auch erst recherchiert habe, ja.
Aber die anderen wahrscheinlich so mit, das waren so übliche Geschichten, wie war das mit den Scheintoten, die dann anfangen im Sarg sich bemerkbar zu machen, weil sie nicht lebendig begraben werden wollen. Das glaube ich, ist eher so eine Spuksache, die bis heute noch so anhält, ne?
Ja, also ich würde mal zumindest sagen, dass diese Grundgeschichte oder diese Grundangst, die Menschen bewegt, eben die Angst, diese klaustrophobische Angst vor dem Gefangensein in einem Sarg und verbuddelt zu sein, ist ja was wir in der populären Filmkultur, ich sag nur Kill Bill, durchaus immer mal wieder drin haben. Und das ist so ein Thema, das die Menschen also bestimmt seit dem Mittelalter, wenn nicht noch länger, bewegt. Der ganz konkrete Fall, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, der sich in Kirchensall abspielt und der deswegen so interessant ist, weil es in Kirchensall eben nicht einmal klopft, nicht zweimal klopft, nein, am Ende des Tages 3 unterschiedliche Leichen oder Nicht-Leichen, man weiß es nicht genau, klopfen da eben aus dem Sarg an die Oberfläche.
Am Ende waren sie jedenfalls alle tot. Das ist ganz sicher.
Na gut, also die Ereignisse spielen 1693, 1729, 1745. Ich würde zumindest behaupten, heute sind sie alle tot.
Ja, bei einem Fall fand ich es besonders dramatisch, wo es dann die Totengräber einfach sich nicht getraut haben, das wieder zu öffnen und dann einfach mal gesagt haben, wart mal bis zum nächsten Tag, weil der Pfarrer nicht abkömmlich war. Mhm. Ist natürlich weniger schön, so eine Geschichte. Und es ist zumindest eine der Stellen, die einen leicht gruseln lässt bei diesem. Da kommen wir zu einer anderen, kommen wir sicherlich noch später mit der Dina. Aber wie kommt man denn zu diesen Geschichten jetzt gerade mit diesen Toten, in den Särgen? Wie stößt man da drauf? Weil eigentlich ist es ja in diesen Kirchenbüchern, glaube ich, am meisten enthalten. Oder gab es dann auch irgendwas, wo es bis zum Fürsten hochgedrungen ist und deshalb in einem anderen Archiv gelandet ist?
Nee, in dem ganz konkreten Fall sind wirklich die Kirchenbücher die ganz, ganz ausschlaggebende Quelle, also die normalen Kirchenbücher, in die der Pfarrer jeder Kirchengemeinde die Taufen, die Eheschließungen und die Begräbnisse eben eingetragen hat. Normalerweise sind es manchmal ganz, ganz kurze Absätze, da steht dann was weiß ich, Hans Müller, Bauer zu Kirchensall, 45 Jahre alt, vom Schlag getroffen oder was auch immer. Aber natürlich, wenn besondere Ereignisse geschehen, dann fühlt der Pfarrer sich auch ermutigt, da etwas mehr dazu zu schreiben. Und das war in all diesen drei Fällen so. Das Gesamtpaket dieser Geschichten ist zeitgenössisch schon mal in der Literatur aufgegriffen worden und dann nochmal in einer kleinen Ortschronik von Kirchensall auch nochmal erwähnt worden. Aber tatsächlich bin ich da erst später drauf gestoßen. Ich bin tatsächlich einfach bei der Recherche in Kirchenbüchern, ist es immer so eine schöne Sache, wenn man Totenregister vor sich hat und sieht, wow, da braucht der Pfarrer eine Viertelseite oder eine halbe Seite. Da bleibt, glaube ich, jedes Historikerauge erstmal dran hängen, weil ganz klar ist, da muss irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen sein.
Kirchensall liegt heute im Hohenlohe-Kreis und gehört, ich weiß es gar nicht, gehört es zu Kupferzell oder zu
Neuenstein?
Neuenstein, ja. Schon früher wahrscheinlich dann auch zum Herrschaftsgebiet des neuensteinisch-öhringischen Fürsten, oder?
Ja, also zur Zeit des ersten Falles 1693 ist es noch Hohenlohe-Neuenstein. Mhm. Dann verstirbt unser Graf Wolfgang Julius zu Hohenlohe-Neuenstein, danach fällt es an Öhring. Ja.
So, was hat denn diesen Pfarrer, hat er sich eigentlich auch an eine höhere Stelle noch gewandt innerhalb der Kirche in diesen Fällen?
Schwierig zu sagen. Ich habe probiert, eben was rauszufinden, habe eben auch noch weltliche Akten eben gewälzt zu diesen Fällen und konnte da nichts mehr rauskriegen. Weltliche Quellen habe ich dann eben genutzt, um, naja, ein bisschen den Lebensweg einfach der einzelnen Personen, die eine Rolle spielen, auch der Pfarrer, eben etwas nachzuvollziehen. Aber es hat sich nichts erhalten. Andererseits, im Kirchenbuch wird erwähnt, dass zumindest einer in einem der Fälle der Pfarrer definitiv die Obrigkeit informiert haben will.
War das damals noch nicht üblich, dass man Scheintote erstmal zwei Tage aufgebahrt hat liegen lassen, also Tote zwei Tage lang hat aufgebahrt liegen lassen mit einem Glöckchen oder was auch immer für ein Alarminstrument, um zu sehen, ob sie scheintot sind?
Nee, also da trifft dich jetzt die volle Wucht einfach irgendwo deiner österreichischen Kulturaffinität.
Nicht viel später war das in Österreich
der Fall. Ja, das ist tatsächlich richtig, aber nee, das war nicht üblich. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn man gerade die Kirchenbücher liest, dass es durchaus eben üblich war, dass die Beerdigung am zweiten, dritten Tag etwa nach dem Tod stattfand und die Leichen ohne Glöckchen, aber eben zu Hause aufgebahrt wurden. Es ist auch bei all diesen Geschichten tatsächlich hochgradig zweifelhaft, ob wir es eben wirklich mit lebenden Toten, also mit Leuten, die im Sarg wiedererwacht sind, zu tun haben, oder ob da andere natürliche Ursachen einfach dafür verantwortlich waren, sei es, dass irgendwo Erde nachrutscht auf den Sargdeckel oder whatever, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei.
Der Kopf ans Holz schlägt.
Bitte?
Der Kopf ans Holz schlägt.
Ja, durchaus, also beides einfach möglich. Das Interessante ist natürlich, dass die Leute zu seiner Zeit durchaus deswegen beunruhigt waren. Also wir haben eben gerade den ersten Fall, das ist der Georg Feinauer, der da verstorben ist, Ende des 17. Jahrhunderts. Und da heißt es dann in der Quelle direkt, dass ihm die Schlafmütze unterm Kopf gelegen, die vorher noch auf dem Kopf war, Mund und Augen offen gestanden, die eben geschlossen waren, als man ihn in den Sarg gelegt hat. Und ist auch der Leichnam ganz weich und der Kopf auf der Seite liegend gefunden worden. Da kommt aber natürlich auch mit hinzu, dass zum Beispiel die geöffneten Augen und auch die weiche Konsistenz eines Leichnams, dass es ganz natürliche Prozesse der Verwesung sind. Das konnte bloß leider in den 1690er Jahren der normale Mann vom Lande einfach nicht wissen, weil wer weiß schon, was in einem geschlossenen, begrabenen Sarg vor sich geht.
Mhm. Wie kann man sich denn diese Beschreibung der Pfarrer vorstellen, sprachlich gesehen? Das waren bestimmt, also kam wahrscheinlich auf Bildungsstand des Pfarrers auch ein bisschen an, aber ich vermute mal doch stark umständlich formuliert das Ganze, oder?
Es geht. Also,
du meinst jetzt von der Sprache her?
Ja, ja.
Ach so.
Fand ich jetzt nicht auffällig, aber vielleicht ist mein Gehirn da schon so, so historisch verbrannt und verseucht irgendwie, dass es einem nicht mehr so ins Auge springt. Also es gibt eine sehr schöne Ausdrucksweise im zweiten Fall, da ist es der Pfarrer Seibold, der die Beerdigung macht und der beschwert sich darüber, dass seine Gemeinde so viele Gerüchte eben über dieses angebliche Klopfen, das er auf eine natürliche Ursache zurückführen möchte. Und da bezeichnet er seine Gemeinde oder die Schwätzer in der Gemeinde sozusagen als den Herrn Omni, was ich ganz nett fand, also den Herrn Alle. Ja, und meint damit eigentlich so Kreti und Pleti, der Pöbel, der Mob, ja, ist damit angesprochen, nennt sie aber dann eben Herrn Omni.
Ja. Mhm. Ja, amüsiert habe ich mich auch wieder über deine Sprache, und zwar den Otto Normalhohenlohr, ja. Gleich zu Beginn der Geschichte, der ist mir dann schon gleich wieder ins Auge gesprungen. Otto Normalhohenlohr des ausgehenden 17. Jahrhunderts.
Mhm.
Gut, neben diesen lebenden Toten von Kirchensaal, wie das Kapitel heißt, hattest du was noch beigetragen zu dem Buch?
Das zweite Kapitel, das ich im Buch beigetragen habe, war der 1000 Künstler, eine, ja, finde ich auch recht gruselige Poltergeist-Geschichte eigentlich, an deren Ende zwei tote Kinder stehen.
Und da hören wir jetzt auch ein Beispiel draus, oder?
Ja, gern. Im Laufe der Befragung vom 6. September 1689 wurde Maria, die achtjährige Tochter des Ehepaars Welz, vorgefordert und befragt, die Erstaunliches zu berichten hatte. Während ihre Eltern lediglich einen merkwürdigen Vogel beobachtet hatten und ansonsten nur die Auswirkungen des andauernden Spuks wahrnahmen, konnte sie das Gespenst in ihrem Haus sehen. Sie hatte es in den vergangenen Tagen in ihrer Schlafkammer, im Garten und unter dem Bett ihres Vaters angetroffen. Zuletzt war es ihr am Morgen vor der Befragung erschienen. Zitat: Heut früh am Tage, da sie noch im Bette gelegen und eben vom Schlaf erwachet, sei ein schwarzes Gespenst ohne Haar auf ihrem Bette gesessen, welches einen Hundskopf und ein weißes Kreuz auf der Stirn gehabt. Worüber sie sehr erschrocken, und wie es wieder von dem Bette und auf den Boden gesprungen, hat sie gesehen, dass es aufrichtig gegangen und an beiden Füßen zween Menschenzehen gehabt, wäre darauf zum Fensterladen hinausgesprungen. Nachdem Marias Befragung beendet und das Wort an ihre 10-jährige Schwester Ursula Salome gerichtet worden war, stellte sich heraus, dass diese das Gespenst auf der Schwelle des Schweinestalls gesehen hatte. Sie sagte aus, Zitat, dass es manchmal auf 4, auch bisweilen auf 2 Geißfüßen gegangen, alle Zeit in der Größe eines Hunds oder Katzen. Der Kopf habe gar lang, bisweilen schwarz oder auch wohl grau ausgesehen, jedoch ohne Haar und mit feurigen Augen. Nach Maria und Ursula Salome schloss sich noch der 9-jährige Nachbarsjunge Georg Lienhard Hanselmann an, der das seltsame Wesen in der Wagenhütte von Andreas Welz gesehen haben wollte. Sein Leib sei schwarz, die Beine aber weiß gewesen, es sei aufrecht gegangen und habe Zehen wie die Menschen gehabt. Den Kopf habe er nicht sehen können. Die hohenlohischen Beamten in Döttingen schlossen fürs Erste das Protokoll und befahlen allen Zeugen, sich zu melden, falls sich das Gespenst wieder zeigen sollte. Es dauerte nicht lang bis zum Wiedersehen. Am 20. September 1689, also genau 14 Tage nach der ersten Befragung, erschien Andreas Welz mit den beiden Töchtern erneut beim Amt, um von den neuesten Entwicklungen in seinem Hause zu berichten. Welz gab an, dass weiterhin Dinge aus seinem Besitz verschwänden und wieder auftauchten. Zuletzt sei eine Krämerwaage abhanden gekommen und wieder aufgetaucht. Seinem Sohn wäre eine Hutschnur zerschnitten und unter den Schweinestall geworfen worden. Die Töchter berichteten hingegen von neuerlichen Begegnungen mit ihrem Gespenst, das sich seit ihrer letzten Aussage merklich verändert habe. Es habe nun, so die Mädchen, eines Weibs Gestalt mit einem grünen Mieder und kurzem schwarzen Rock bekleidet, habe bisweilen Weibsschuhe an. Das Gesicht sei zu Zeiten bedeckt, bisweilen aber sichtbar, hässlich, alt und runzlicht. Die Mädchen sagten aus, dass ihnen das Gespenst in den vergangenen 2 Wochen vielfach und an verschiedenen Orten erschienen sei. Einmal habe es Maria 2 Gulden und eine neue Schürze versprochen, diese aber nicht gebracht. An einem anderen Tag habe es Ursula Salome einen Teller zur Küchenlade hereingereicht und sei dann verschwunden. Später sei es ihr wieder erschienen und habe angekündigt, es wolle ihren jüngeren Bruder erstechen. Dann habe es auch, als die Mutter Hanf in den Backofen geschoben habe, um es darin zu trocknen, aus dem Ofenloch heraus gesprochen und gesagt, dass es das Hanf anbrennen werde. Dann hatte Ursula Salome das Gespenst beim Dorfbrunnen getroffen, wo es sich die Hände wusch. Und am Morgen vor dem 2. Verhör hatten beide Töchter eine unheimliche Begegnung. Um 8 Uhr erschien es mit einem Messer in der Hand bei Ursula Salome und sprang aus dem Fenster, um kurz danach bei Maria zu erscheinen und ihr eine seltsame Botschaft zu überbringen. Sie solle zum Amt gehen und sagen, man solle sie, also den Geist, versengen und verbrennen und wo das nicht geschehen, wolle sie alles im Haus zusammenschlagen. Im Übrigen, endet das 2. Protokoll, fürchteten die beiden Mädchen den Geist nicht mehr im geringsten. Die Jüngere habe ihm bei einer Gelegenheit mit einem kleinen Messer einen Riss in das Gesicht gegeben, worauf er aufgesprungen und aus dem Fenster geflohen sei. 3 Tage später erschien Andreas Welz mit seinen Töchtern erneut beim Amt. Der Geist zeige sich nun noch aggressiver, indem er am 21. September vor der Stuben erschienen sei und dem kleinen Kind, gemeint ist wohl der 2-jährige Hans Andreas Michael Welz, ein Messer an die Kehle gesetzt habe. Die kleine Maria habe das Messer weggerissen, woraufhin der Geist eine Katze geschnappt und gedroht habe, ihr den Kopf abzuschneiden. Auch das habe Maria zu verhindern gewusst. Der Geist sehe, so das Protokoll weiter, jetzt wie eine Nachbarin aus und behaupte auch selbst, diese Nachbarin zu sein. Sie fordere, man solle beim Amt anzeigen, dass sie eine Hexe sei und man sie verbrennen müsse. Im Protokoll bezichtigen die Töchter Welz ihre Nachbarin noch weiterer Taten. So sei sie mit Feuer um das Welzsche Haus gegangen, um es anzuzünden. In einer Nacht sei sie überdies an Marias Bett erschienen und habe sie bei dem Zehen ergriffen und ihr dieselben abschneiden wollen. Außerdem habe sich ihr in den Morgenstunden ein langer schwarzer Mann präsentiert, dem das Haar bis an die Hüfte gegangen. Dieser habe nach ihren Zöpfen gegriffen, aber kein Wort gesprochen. Das 4. und letzte Protokoll wurde am 26. September 1689 aufgenommen. Immer wilder, immer wahnsinniger wurden die Aussagen von Maria und Ursula Salome Welz. Die Nachbarin sei mit einem brennenden Wachslicht in der Hand unter ihre Bettdecke geschlüpft. An einem anderen Tag sei sie auf dem First des Hausdaches erschienen, habe sich hinuntergestürzt und dann in Luft aufgelöst. Bei einer anderen Gelegenheit, als Maria aus einer Kanne trinken wollte, habe sie der Geist in Gestalt einer jungen Katze aus der Kanne heraus angesehen. Dann habe er sich bis auf die Größe eines Hühnereis verkleinert, sei zum Fenster hinaus und in ein anderes Haus hineingefahren. Dann sei der Geist ihr auf offenem Feld in der Gestalt eines ungeheuren Wolfs erschienen. Wiederum an einem anderen Tag hatte eines der Mädchen nach ihrem Vater gerufen, auf den Geist gezeigt und den Vater aufgefordert, ihn zu fangen. Der verdutzte Andreas Welz aber konnte an der besagten Stelle nichts entdecken. Am folgenden Tag sahen beide Töchter am helllichten Tag, wie, Zitat, ein Mann und ein Weib in grünen Kleidern unversehens in die Stuben kommen und miteinander auf- und abspazieret. Auch diesmal konnten nur die Mädchen, nicht aber ihre Eltern, die seltsamen Gäste sehen.
Aha, gut. Um jetzt den Grusel etwas freundlichere Musik entgegenzusetzen und keine gruselige Musik, habe ich für diesmal Musik von Jean-Philippe Rameau herausgesucht, aber auch so aus dieser Zeit. In diesem Fall aus der Suite zur Pastoral Héroïque, à Cantes et Séphis von 1751, ein paar kleine Sätzchen hier gespielt vom... haben wir es denn? Orchestra of the 18th Century unter der Leitung von Franz Brüggen. Tja, und da sind wir wieder beim Störfleck nach der Musik von Rameau. Zum Störfleck zum Buch Hohenlohe Obscurica, beim Gemeiner Verlag erschienen. Spuk, Aberglaube, Magie, ein Koch, die Axt und Tauber. Eben haben wir von Jan Wiechert gehört, was für zwei Geschichten von ihm, von diesem Buch stammen. Es sind ja insgesamt drei, auch jetzt muss ich sagen, zwei Autoren, eine Autorin. Und jetzt kommen wir zur Autorin mittendrin, Dina Rottschäfer. Und Dina, von dir sind auch zwei Geschichten.
Nee, von mir sind sogar drei.
Sogar drei, siehst du.
Ja.
Die Frauen sind einfach
fleißiger. Jetzt willst du bestimmt wissen, welche Geschichten.
Ja.
Ja, also erstmal ein herzliches Hallo hier in die Männerrunde. Also meine Geschichten sind von wilden Heeren und rauen Nächten. Da geht es so ein bisschen um die rauen Nächte, die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Dreikönig.
Also nicht mehr so weit weg.
Nicht mehr so weit weg. Da passiert nämlich ziemlich viel. Da ist die Geisterwelt offen. Dann Magie für jeden Tag. Da geht es so ein bisschen um Alltagsmagie, Wiederauffindungspraktiken, die so im alten Hohenlohe ja, da waren.
Aber nicht Wünschelroutengänge, oder?
Nee, Wünschelrouten nicht, aber ein Schatzfindungsaufsuchungsgerät haben wir auch. Einen mysteriösen Spiegel, einen Erdspiegel.
Ah ja.
Naja, und die selbsterfüllenden Prophezeiungen sind da von mir.
Genau, und zu denen wollten wir mal ein bisschen näher was hören. Da geht es um die Fürsten in Weikersheim. Um was genau?
Also erstmal geht es um die Grafen von Weikersheim.
Entschuldigung, da waren sie noch Grafen.
ja, wir befinden uns im Jahr 1735 in der Grafschaft Hohenlohe-Weikersheim. Und der kleine Erbprinz, alleiniger Erbe der Grafschaft, soll heiraten. Und die für ihn ausgesuchte Prinzessin oder Braut ist Christiane Luise von Holstein-Plön. Also die Arme muss aus dem hohen Norden in den Süden reisen.
Nicht gerade um die Ecke, ja.
Ja, nicht um die Ecke, aber mein Gott, man sucht sich auch die Familien nicht aus.
Aber waren die auch in den entfernt verwandt
ja,
miteinander?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Plöns vor allen Dingen sind entfernt, über fünf Ecken, aber frag mich jetzt nicht im Detail, aber die sind nee. Verwandt tatsächlich. Genau, und die beiden sollen heiraten und die Braut... kennt ihren Bräutigam natürlich nicht vor der Heirat und bekommt ein Gemälde zugeschickt von ihrem zukünftigen. Es gibt übrigens auch eine Abbildung im Buch, wie der junge Graf aussah. Also eher, naja, ein schmächtiger junger Graf. Naja, das Bild kommt an und die Braut träumt schon in der Nacht vorher schlecht davon. Sie träumt nämlich, dass dieses Bild nicht heile ankommt. Am nächsten Tag kommt das Riesenpaket. Und naja, es bewahrheitet sich, das Bild hat einen riesengroßen Riss quer durchs Auge des Erbgrafen. Ja, so weit, so gut. Sie heiratet ihn trotzdem, auch wenn dieses Riss in dem Bild ist. die andere Hälfte des Gesichtes sah ganz gut aus.
Den nicht.
und wird natürlich nach Weikersheim geführt. Ja, und das traute Erbgrafenpaar lebt eben mit der Familie des Mannes zusammen in Weikersheim. Die bewohnen dann Flügel im Schloss. Ja, die beiden leben so munter vor sich her, bis es 1744 zu einer Tragödie kommt. Lämmich zu einem schrecklichen Unfall.
Oh, der Tragödie muss man noch vorausschicken. Ja. Sie haben, glaube ich, eine Ruine in den Garten bauen lassen auch noch. Ja.
Jetzt hast du didaktisch mein komplettes Konzept zerstört. Aber ja, das ist okay. Dann
aber das stand ja vorher.
Genau, chronologisch das ist gesehen. Klar. Also chronologisch gesehen war das vorher. Also der Erbprinz hat sich so eine Ruin bauen lassen. Es war so eine Art Gartenhaus. Manche interpretieren es auch so als Lusthaus. Auf jeden Fall war es gut ausgestattet. Also ich habe im Inventar gesehen, da sind wirklich herrschaftliche Möbel, Gemälde, alles vom Feinsten drin aufbewahrt. Das existiert heute leider nicht mehr. Und warum Ruin? Von außen hatte es eben den Anschein einer Ruine. Also es war quasi Scheinarchitektur, innen war alles prächtig ausgestattet mit Saal und Schlafräumen und Wohnräumen.
Und das Paar war sich, glaube ich, auch, was nicht immer der Fall war in der Zeit, glaube ich, doch etwas zugetan, oder?
Man hat den Eindruck, die waren sich schon zugetan und wohlgesonnen. Also gerade aus den Quellen kann man schon eine Zugeneigtheit rausdeuten. Allerdings hat es nicht zum Kind gereicht. Also es hat leider nicht
große
geklappt.
Drama.
Sie haben es nicht geschafft, noch einen Erben zu zeugen. Naja, und wie gesagt, 1744 kommt es zu einer riesengroßen Tragödie. Und zwar?
Jetzt.
Jetzt kommt's. Also der Graf Karl Ludwig, also der Papa von unserem Erbprinzen, dessen Name ich gar nicht gesagt habe, Albrecht Ludwig Friedrich von Hohenlohe-Weikersheim. Wir kürzen ihn jetzt einfach als Alf ab, das ist einfacher. Also Alfs Papa, der Karl Ludwig, hat auch ein Lustschloss gehabt auf dem Karlsberg. Und wer schon mal in Weikersheim war, man sieht noch ein kleines Häuschen am Rande des Areals. Das war so ein Jagdareal mit einem kleinen Schlösschen in der Mitte. Da sind eben auch nur noch Reste vorhanden. Naja, und sommers hat man da oben die Nächte verbracht, weil es da einfach kühler war. Und der liebe Alf ist abends hinterhergeritten gekommen und dann hat er leider einen Unfall gehabt mit seinem Pferd. Er ist vom Pferd gestürzt, wohl unglücklich gestürzt. Also man hat ihn dann gefunden, am Boden liegend, blutend, noch halb den Fuß im Steigbügel mit, Gesicht voller Blut. Man hat ihn dann wieder zurück ins Schloss gebracht. Und dann ist er leider nach 7 Tagen verstorben. Und die Leiche wurde obduziert und man hat eine Schädelfraktur festgestellt, genau über dem linken Auge, wie bei dem Gemälde damals, also 9 Jahre vorher, als wenn sich quasi diese Prophezeiung dort schon abgezeichnet hätte. Mhm. Ja, und dann ist er verstorben. Und das Tragische ist halt, dass die Linie ausgestorben ist.
Wenn das diverse englische Autoren im 19. Jahrhundert erfahren hätten, hätten sie darauf eine wahnsinnig gruselige Geschichte wahrscheinlich gebaut. Definitiv. Aber die Geschichte ist bei dir dann noch nicht zu Ende, weil dann geht es ja noch um die Witwe. Das zieht sich dann noch ein ganzes Stück.
Genau, es zieht sich noch ein ganzes Stück. Und meine Hauptquellen waren tatsächlich die Leichenpredigten. Das waren so kleine gedruckte Werke, die nach dem Tod eben veröffentlicht wurden in kleiner Anzahl, meist für herrschaftliche Personen, aber auch für höhere Beamte, wo eben entweder eine Vita abgedruckt wurde vom Verstorbenen oder Gedichte, quasi dem Toten zu ehren. Und da bin ich dann auch noch auf weitere selbsterfüllende Prophezeiungen gestoßen. Unter anderem haben nämlich die Räte von Weikersheim ein Gedicht veröffentlicht und die beziehen eben diese Ruinen, den Bau der Ruinen als Zeichen seines herannahenden Todes. Also die deuten quasi schon in seinem Tun und Schaffen in der irdischen Welt quasi sein Ableben. Auch wenn es natürlich ein paar Jahre voraus lag mit dem Bau der Ruinen.
Und seine Witwe, die hatte dann auch eine weite Reise dann unternommen noch.
Ja.
Bis sie, glaube ich, in Heilbronn, war die letzte Station.
Ja, genau, die letzte Station. Sie heiratete tatsächlich nochmal einen hochverschuldeten, das war tatsächlich ein Fürst, aber der war hochverschuldet. Und
der Schwiegervater aus Weikersheim hat noch Geld zugeschossen.
Genau.
Auch sehr ungewöhnlich.
Die wurden tatsächlich dann auch im Schloss in einem Gemach getraut, also nicht mit großem Pomp oder so, sondern in einem der schönen Gemächer im Schloss, ganz privat. Und der ist auch vor ihr gestorben und am Schluss war sie ganz allein als Witwe, lebte in Heilbronn.
Aber sehr geehrt anscheinend. Und sehr angesehen.
Genau, sehr angesehen, ja.
Weil da kamen, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kamen dann die Räte der Stadt auch regelmäßig zu ihr. Ich glaube, war Anfang
zum Neujahr, Neujahrswünsche ihr zu überbringen. Genau, und das Besondere ist, als sie dann tatsächlich stirbt, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 1779, also sie wird recht alt, wird ihre Leiche auf ihren Wunsch nach Weikersheim gebracht, nämlich in die Gruft, damit sie an der Seite ihres ersten Gatten bestattet wird.
Das muss
wird.
Doch Liebe gewesen sein.
Ja, also ich finde, das ist schon eine romantische Geste.
Und Schlusswendung in dieser Geschichte auch gleich. Aber auch ein bisschen gruselige Sachen. Wir hatten noch kurz von den zwei anderen gesprochen.
Die rauen Nächte.
Vielleicht könnte man dazu noch ein bisschen was sagen. Zumal wir ja nicht mehr weit davon entfernt sind von der Zeit her.
Ja, also wie schon gesagt, das ist zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Das sind so die 12 Nächte. Der Begriff zwischen den Jahren kommt auch daher, weil diese 12 Tage fallen so aus dem Jahreslauf heraus. In alter Zeit nutzte man die, um das komplette Bauernjahr vorherzusagen, also Wettervorhersagen fürs kommende Jahr zu treffen. Da gab es verschiedene Methoden. Also eine Methode habe ich auch im Buch beschrieben. Man legt 12 Zwiebelschalen aufs Fensterbrett, tut in jedes Salz hinein und über Nacht. Und da, wo sich dann mehr Wasser bildet, das ist dann der Monat, wo es auch viel regnet. Also man hat dann wirklich von Januar bis Dezember die Schalen durchgezählt. Ich weiß nur nicht, ob von innen oder von außen, das musste man wahrscheinlich vorher festlegen. Genau, und in dieser Zeit sagt man auch, dass eben Mystisches vor sich ging, weil das Tor zur Geisterwelt eben offener als sonst zu sein scheint in diesen 12 Nächten.
Ich glaube, auch Shakespeare hat darüber so annähernd ein Stück geschrieben, The Twelfth Night. Müsste es, glaube ich, gewesen sein im Englischen.
Okay. Also es ist tatsächlich auch nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern im gesamten europäischen Raum gibt es eben diese besonderen Praktiken. Und das ist tatsächlich was sich bis heute gezogen hat. Ich habe dann mal geguckt, es gibt Ratgeber, die gehen natürlich schon so ein bisschen in die esoterische Richtung. Du kannst dann besondere Fastentage in dieser Zeit machen und besondere Rituale machen. Also das fand ich schon sehr erstaunlich bei meiner Recherche, dass sich da irgendwie diese Tradition bis heute zieht. Naja, und die wilden Heere, das ist auch was sehr Verbreitetes. Das kündigt sich immer so an, du bist allein unterwegs, nachts und mit wildem Getose und Rauschen kommt das wilde Heer heran. Und wenn du dem wilden Heer zugewandt bist, dann reißt es dich fort und nimmt dich mit und dann bist du auf ewig verdammt, mit dem wilden Heer zu reiten oder ja. Über den Himmel zu ziehen. Und dieses wilde Heer gibt es tatsächlich auch. Wild Hunt heißt das in England dann. Mhm. Ich glaube, in Kanada gibt es sowas Ähnliches, wo die in einem
Kajak unterwegs sind
am Himmel.
Poltergeist spielt auch ein bisschen eine Rolle, glaube ich, in der Zeit. Wilde Heer, das ist eigentlich ein Bezug zum Wind, oder? Letzten Endes.
Vielleicht, ja. Es war einfach dieser Urglaube, die Geräusche durch den Wind und dass da eben noch eine höhere Macht ist. Und da gibt es dann auch wieder Praktiken, dass du dich schützt. Also ich habe da vor allen Dingen die Konferenzaufsätze analysiert. Da gibt es unter anderem die Praktik, dass du ein Salzbrot in deine Tasche tust, dann kann dir das wilde Heer nichts antun.
Wie praktisch.
Ja.
ja, immerhin gibt es keinen Fettfleck dabei in der Tasche. Ja, so viel zu deinem Beitrag zu Hohenlohica Obscura. Wir machen hier im Störfleck auf Radio Störfunk jetzt mal weiter wieder mit Musik von Rameau. Hatte ich ja schon angedeutet, die Orchestersuite zu Oper Nais. Daraus Entrée des Lutteurs et Chaconne. Tja, wir sind nach wie vor beim Störfleck hier auf Radio Störfunk zum Buch Hohenlohica Obscura. Ich habe alle drei Autoren jetzt hier zu Gast. Dina Rotschewa haben wir eben gehört, davor Jan Wichert und bleibt natürlich übrig Andreas Volk. Und du hattest auch zwei Geschichten,
genau,
wie der Jan beigesteuert. Und zwar war das einmal die Sache zu
Pakt mit dem Teufel.
Genau.
Das Handeln von Zeiten, als es noch keine Banken und Sparkassen gab und man es Geld halt angeblich beim Teufel geliehen hat. Und dafür natürlich einen Pfand geben musste.
Hm? Ja, und auch das Leben, wenn es sein musste.
Hm? Das war dann das Pfand.
Und das erinnert einen natürlich ein bisschen auch an Faust. Ne?
Genau.
Von Goethe, beziehungsweise auch davor gibt es ja auch diese Faust-Geschichte bereits. Und das andere, um einen Prinzen Alexander zu Hohenlohe Ingelfingen. Und ich habe gerade, als die Musik am Ausklingen war, in die Runde gefragt, gibt es da noch Nachkommen von den Hohenlohe Ingelfingern? Weil das Schloss gehört, glaube ich, der Gemeinde inzwischen.
Ja, das Rathaus drin, genau, in Ingelfingen.
Mhm. Aber es gibt da noch Nachkommen.
Es gibt noch Nachkommen, ja. Die dann in Neuenstein leben, zum Teil.
Aha. Mhm. Und dieser Prinz Alexander, sage ich jetzt mal, in der Familiengeschichte einer der so, Zweitgeborene, glaube ich.
Letztgeborener von, keine Ahnung, 5 oder 6 Söhnen, ja.
Mhm. Also jedenfalls einer, den mit Sicherheit erstmal nicht.
Das keine Erbrechte zu vielen wahrscheinlich. Ja.
Der also dann Soldat wurde.
Ja.
Und als Soldat zu Ruhm und Ehren kommen wollte.
Das wissen wir nicht so.
Vermutlich.
Ja, mal. Wahrscheinlich, ja.
Man wollte ja ein bisschen seiner adligen Herkunft wahrscheinlich zu Ansehen verhelfen, auch wenn man jetzt der Letztgeborene war in diesem Fall. Aber was ist jetzt das Besondere an dieser Geschichte? Also er war Soldat und ist relativ jung gestorben.
Ja, er ist keine 30 Jahre alt geworden und ja, es ist tragisch, oder die Geschichte ist eigentlich noch sehr präsent, haben wir am Anfang gesagt, die wird immer noch in Friedrichsruhe und der ganzen Umgebung erzählt. Man kann es auch in Büchern noch nachlesen, deswegen wollte ich mit der Geschichte ursprünglich auch gar nichts anfangen, weil ich gedacht habe, ja, die kennt ja eh jeder. Aber irgendwann bin ich halt auf Akten, gerade im Hohenlohe Zentralarchiv gestoßen, wo es doch um die Geschichte um diesen Prinzen geht und vor allem die Wahrheit dahinter. Und da habe ich mich dann doch mal mit auseinandergesetzt und dann irgendwann mal in einem kalten Märzmorgen vor ein paar Jahren eine Führung an Ort und Stelle gemacht, wo sein Grab im Wald ist oder war.
Und was ist das Besondere jetzt an diesem Grab? Das habe ich noch irgendwie in Erinnerung, da war irgendwas.
An dem Grab selber vielleicht, außer dass es vielleicht im Wald ist, nicht üblicherweise auf dem Friedhof, das ist vielleicht das Besondere, ansonsten eigentlich nichts. Er liegt da auch nicht mehr drin. Es ist die Geschichte, die da drumherum so sich gewoben hat.
Aber ich glaube, den Sarg von ihm hat man dann in der Kirche in Ingelfingen gefunden.
Genau, da habe ich ihn auch gefunden, ja, und wiedergefunden, sagen wir so.
Und warum ist man jetzt darauf gekommen, dass der jetzt durch die Gegend spukt? Was war da der Hintergrund?
Da kann ich leider gar nichts dazu sagen. Ich vermute mal, wie so oft, es haben sich irgendwelche Gespenstergeschichten, Spukgeschichten halt um irgendeine Gestalt gerankt. Warum das gerade bei ihm so war, ob er ein böser Mensch war, ein verwöhnter Prinz, was weiß ich.
Soll er ein bisschen so zupackend gewesen sein?
Ja.
Das heißt auch gegenüber den Untertanen.
Nicht gerade freundlich gewesen sein. Immer wenn er ein neues Schießgewehr bekommen hat, soll er es angeblich an den Untertanen ausprobiert haben und die dann erschossen haben. Was natürlich nicht überprüfbar war oder wahrscheinlich nicht stimmt, weil ich habe keine Unterlagen gefunden, da wäre ein Prozess gegen ihn eröffnet worden. Wir sind ja schon in der Zeit 1830, da wäre garantiert ein Prozess gegen ihn gelaufen.
Oder er hat einfach so schlecht geschossen,
dass... Das kann auch sein. Aber die Geschichten erzählen davon, wie dann die Toten von den Bäumen fallen oder der Kaminfeger durch den Kamin hinunterstürzt. Er soll schon getroffen haben, aber da ist wahrscheinlich nichts dran. Und auch immer, wenn er ein neues Pferd gekriegt hat, als Soldat, ne, das muss man natürlich dann erstmal ordentlich zureiten, das Pferd. Und da hat er auch die Untertanen gefoppt, indem er es über den Haufen geritten hat.
Könnte man sich jetzt eher vorstellen, dass dass die Leute so zur Seite springen
müssen. Genau, so alte Ganghofer-Geschichten.
Wann ungefähr spielt das von der Zeit her?
Er ist 1829 gestorben. Mhm. Und kurz danach sollen die Spukgeschichten eingesetzt haben, zusätzlich noch, also nicht nur, dass er ein böser Mensch gewesen wäre, der da die Leute erschossen hätte oder über den Haufen geritten, sondern er soll dann auch noch gespukt haben.
Ach, die Romantik hat sowas natürlich befördert.
Ja, klar. Weil er angeblich nicht da beerdigt wurde, wo er wollte. In Ingelfingen hätte man ihn beerdigt, in der Gruft seiner Ahnen. Er wollte aber unbedingt in Friedrichsruhe beerdigt werden. Mhm. Und bei meinen Recherchen habe ich dann halt rausgefunden, dass es genau andersherum war. Und das fand ich das Spannende dran. Und dann hat sich auch für mich geklärt.
Die Geschichte hatte ich schon länger beschäftigt, hast gesagt, im Archiv dann auch. Dann hast du aber auch, wie gesagt, auch direkt vor Ort recherchiert, in Ingelfingen bzw. Friedrichsruhe. Also ich habe vorher schon mal angemerkt, Mick Jagger hat ihn offenbar nicht gesehen. Vielleicht hat er sich auch irgendwas reingezogen und dann doch was gesehen. Wer weiß. Hast du denn jetzt irgendwelche Reaktionen schon mal auf die, auf dieses, da das ja bei den Leuten noch so bekannt ist, die Geschichte, gab es da mal welche, die gesagt haben, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ganz anders gewesen ist, oder bei Lesungen?
Bei Lesungen jetzt weniger, damals vor Ort natürlich, da kommen immer Rückfragen. Ja. Und es gibt auch manche, die vehement behaupten, die Bestattungsreihenfolge, also er wäre zuerst in der Gruft und dann hätte er dort gespukt und wäre dann nach Friedrichsruhe gekommen. Ich erzähle es ja gerade, andersrum war die Wirklichkeit. Das glauben mir manche heute noch nicht, aber deswegen bin ich in die Gruft in Ingelfingen hinuntergestiegen und habe nachgeguckt, ob sein Sarg da auch wirklich steht.
Also wir können es jetzt, dann sollte ich sagen, es ist so, er ist da.
Zumindest der Sarg, ich habe ihn nicht aufgemacht. So weit ging der Frevel nicht.
Er war schon in die Friedrichsruhe beigesetzt,
ja, und genau,
kam dann aber nach Ingelfingen in die Kirche zurück.
Und er ist dort nicht umgebettet worden oder von seiner Grabstätte in Friedrichsruhe weggekommen, weil er dort gespukt hätte, sondern es war ein ganz profaner Grund. Es kamen zwei Grabräuber, die gedacht haben, er hat noch seine Siegelringe und sein goldenes Schwertchen und was weiß ich, sein Krönchen noch auf dem Haupt.
Haben aber nichts gefunden.
Haben nichts gefunden. Hm. Und deswegen hat man ihn dann nach Ingelfingen.
Vielleicht nochmal so in die Runde zum Schluss. Was habt denn ihr für Rückmeldungen bei euren Lesungen zu dem Buch bisher bekommen? Ich glaube, die letzte müsste in Öhringen gewesen sein, oder?
Nein, in Buchenbach.
In Buchenbach?
Ja.
Aha. Mhm. Aber Öhringen bei den Württembergischen Literaturtagen habt ihr auch gelesen?
Mhm. Ja, vor einem großen Publikum.
Ja, 140 Leute mit dabei. Im Schlosskeller eben auch in Öhringen, also der denkbar gruseligste Ort, zumal da schon die Dekoration für den Weihnachtsmarkt drin war und die Herrschaften dann vom Orga-Team quasi überall auf diese Kunsttannenbäumchen dann noch irgendwelche Plastiktotenschädel draufgesetzt haben, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Nee, die Reaktionen sind eigentlich sehr positiv, kann ich von meiner Seite aus, alles was ich höre, ist bisher ganz gut, verkauft sich wohl auch ganz ordentlich.
Letzte Woche Freitag waren wir im Buchenbach beim Männerfeschbar. Da wurde ich auch gleich gelöchert, ob ich das Rahlmännle kennen würde. Aber das wäre jetzt zum Beispiel auch so was, magische Wesen, die halt immer noch so im Volksmund umhergeistern. Hm. Aber das Rahlmännle kommt tatsächlich nicht vor.
Hm. Ah. Das ist was für die Fortsetzung.
Genau, da muss ich mal forschen. Aber durchweg positiv.
Okay, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit dem Buch. Viel Vergnügen auch bei den künftigen Lesungen. Wann ist denn die nächste, jetzt nach dem 2. Dezember? Wann ist da die nächste geplant?
Ja, wir sind gerade noch so in der Terminfindungsphase.
Anfragen gibt es einige,
genau.
Ist aber noch nichts fest terminiert.
Aha, also eher wahrscheinlich dann Anfang des neuen Jahres, vermute ich mal. Dass man euch dazu erleben kann mit Teilen aus diesem Buch. Hohenlohica Obscura, erwähne ich es nochmal am Schluss, Spuk, Aberglaube und Magie an Kocher, Jagst und Tauber von Dina Rottschäfer, Andreas Volk und Jan Wiechert. Das war es auch schon vom Störfleck. Ich danke euch fürs Kommen.
Vielen Dank ebenso.
Ja, schön war's.
Ja, und am Mikrofon war Ralf Snoraba und wir hören noch ein bisschen Musik von Rameau aus den Fêtes de Bé.